Es geht weiter in der Bergpredigt. Wir sind inzwischen im Kapitel 6 angelangt und heute geht es unter anderem ums Fasten. Wie kann man seine Eltern am besten überreden, etwas zu tun, was man bisher nicht durfte? Die Frage, die hat sich für uns so damals eher so mit 14, 15 gestellt, 16. Und mein älterer Bruder, die Älteren, die Ersten, die sind ja immer diejenigen, die Dinge bei ihren Eltern durchboxen müssen, ne? Weil das sind immer die Ersten. Und die Erlaubnis für irgendwas kriegen, so zum Beispiel in der Disco gehen oder abends länger ausbleiben und sowas, ne? Und zu Anfang sind die Eltern immer ganz streng, waren wir auch. Aber die Ersten, die müssen das dann durchboxen. So, mein älterer Bruder, dem lag das nicht so sehr. Aber der hatte eine gute Taktik. Nämlich meine jüngere Schwester. Die ist ein Jahr jünger als ich. Und das war Papas Liebling und die konnte ihren Papa um den Finger wickeln wie nix. Also hat meine jüngere Schwester Biene im Grunde genommen gefragt, dürfen wir heute Abend länger ausbleiben? Und Papa dann, ja. Und wenn er das der jüngeren Schwester erlaubt, dann darf natürlich der Ältere oder die Älteren dürfen das natürlich auch. Das kann er ihnen ja dann nicht verweigern. Also das ist so der Trick, wie man seine Eltern überredet, Dinge zu erlauben, die man nicht darf. Nur das habt ihr alle wahrscheinlich selber hinter euch. Mir geht es eigentlich darum, wie machen wir das eigentlich bei Gott? Wie überreden wir Gott? Haben wir eine Taktik, Gott irgendwie zu etwas zu überreden, was wir bisher noch nicht gekriegt haben von ihm? Gebrauchen wir vielleicht das Fasten manchmal dazu? Versuchen wir Gott mit dem Fasten irgendwie was zu bringen oder irgendwie ihn gefügig zu machen, zu überreden? Lasst uns mal lesen, was Jesus dazu sagt zum Fasten. Ab Vers 16, also Matthäus 6, Vers 16 und folgende. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Das hört sich schon ein bisschen anders an, als irgendwie Gott zu überreden. Aber damals war es so, die haben tatsächlich, das war eine Regel, dass sie gefastet haben. Mindestens zweimal im Jahr. Es gab also zwei Tage im Jahr, wo sie auf jeden Fall gefastet haben. Und dann immer dann, wenn besondere Notstände oder besondere Umstände da waren, also ne, irgendwo ein Mangel, Hungersnot oder sie wurden bedroht von einem anderen Volk, dann haben sie auch gefastet. So, aber manche haben das so gemacht, gerade an diesen üblichen Feiertagen, wenn gefastet wurde, die sind dann eben tatsächlich rausgegangen und haben ganz finstere Miene aufgesetzt, damit das jeder sieht, ich faste, ich leide, ich bringe Opfer für Gott. So, das war damals. Wie machen wir das denn heute? Wenn du fastest, was denkst du dabei? Warum fastest du eigentlich? Was willst du Gott gegenüber damit ausdrücken? Ist das ein Opfer, was ich Gott bringe? Gott, ich verzichte jetzt auf was essen. Ich bringe dir jetzt ein Opfer, damit du antwortest. Können wir Gott damit in irgendeiner Weise überreden? Oder ihm etwas bringen? Ich glaube, das ist der verkehrte Ansatz, das ist die verkehrte Haltung. Wir können uns von Gott nichts verdienen. Gott ist so gnädig und liebender Vater, der will uns alles geben. Wir müssen dazu nicht fasten, damit wir ihn überreden, sondern er macht das gerne. Und manchmal wollen wir allerdings auch Dinge, die wir noch nicht kriegen sollen. Und das ist gut so. Gott erzieht uns auch und sagt so, das ist jetzt dran und das ist noch nicht dran. Gott weiß das besser als wir. Also wir werden auch mit Fasten ihn nicht überreden, uns etwas zu geben, was uns nicht gut tut. Für mich ist Fasten immer eine geistliche Übung. Und zu einer geistlichen Übung gehört für mich immer auch das Gebet. Fasten ohne Gebet kann man auch machen, keine Frage. Dann ist es aber eher Gesundheitsfasten. Das tut manch einem ja auch gut, ne? Tatsächlich mal zu fasten und abzunehmen und seinen Körper zu entschlacken. Aber darum soll es heute nicht gehen. Für mich ist Fasten, das Fasten, was von der Bibel herkommt, tatsächlich ein Fasten vor Gott. Und das gehört immer, da gehört immer Gebet dazu. Ich verzichte auf Essen, nicht um Gott zu überreden, sondern um mich auf Gott zu konzentrieren. Ich habe viel mehr Zeit, wenn ich nicht esse. Also wenn ich die Mahlzeiten auslasse, habe ich viel mehr Zeit. Wenn ich die Zeit jetzt verdödele und irgendwas anderes mache, dann nützt das nicht viel. Aber wenn ich die Zeit nutze, um im Gebet zu sein, um Gott zu bitten, an sein Herz ranzukommen, dann komme ich ihm näher. Und außerdem, wenn man länger fastet, wenn man nicht nur einen Tag fastet, dann merkt man das, dann kommt irgendwann das Hungergefühl und so. Das ist nicht ganz einfach, das ist dann wirklich Opfer, aber wenn man das nach ein paar Tagen überwunden hat, dann hat man viel mehr Kraft und viel mehr geistige Konzentration, um Gott wahrzunehmen. Das ist mein Erlebnis, wenn ich länger gefastet habe, komme ich Gott viel näher. Ich nehme sein Herz wahr. Und wenn ich dann bete, dann weiß ich, was ich beten kann und was ich nicht beten kann, weil Gott offenbart mir sein Herz. Ich komme ihm näher. Ich komme seiner Liebe näher, seinem Willen auch. Ich verstehe manche geistlichen Zusammenhänge viel besser, weil er mir sie offenbaren kann. Und was ich auch gemerkt habe, meine geistliche Autorität nimmt zu, weil ich Gott näher bin, weil er mehr in mir wirken kann. So dazu dient letztendlich das Fasten. Also letztendlich ist das Fasten nicht für Gott, ja, also um Gott irgendwie einen Gefallen zu tun, sondern um mir einen Gefallen zu tun. Eine geistliche Übung für mich, nicht für Gott. Ich diene mir selbst damit, wenn ich faste. Und dann macht es keinen Sinn, irgendwie mit trübem Gesicht rumzulaufen oder ja, und zu leiden. Och, schon wieder kommt irgendwas im Fernsehen. Merkt ihr das, wenn ihr fastet? Im Fernsehen läuft fast immer Werbung über Essen. Und du siehst immer sämtliche Plakate von irgendwas zu essen. So einfach fällt das immer so richtig auf. Die sind sonst auch da, aber man merkt sich vor allen Dingen, wenn man Hunger hat. Das ist so. So, Fasten ist ich glaube, Fasten macht nur dann Sinn, wirklich, wenn wir die richtige Haltung vor Gott haben. Wenn wir Gott als den ansehen, der wirklich gut ist für uns und dem ich näher kommen will, der mir etwas schenken will. Das ist der Sinn von Fasten. Deswegen sagt Jesus hier auch, so mach das nicht im Öffentlichen, ja, also dass du es allen Leuten zeigst und darüber redest, sondern mach es im Verborgenen, weil dein Vater sieht das. Der sieht auch deine Haltung. Der sieht auch, wie du damit umgehst. Und er wird es dir belohnen, wenn du es in der richtigen Haltung tust. Also die Haltung ist ganz, ganz wichtig dabei, dass wir Gott näher kommen, dass wir uns an ihn anschließen, dass die Bindung tiefer und fester wird. Und darum geht es auch im Folgenden, was Jesus sagt. Aber das geht in einem Bereich, der uns nicht unbedingt immer schmeckt. Schätze auf Erden. Ich lese mal ab Vers 19 weiter. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Schätze. Worum geht es dabei? Genau, was sind die Schätze, die wir haben, auf die wir nicht verzichten sollen? Frag dich einfach mal, worauf würdest du in deinem Leben niemals verzichten wollen? Ja, nimm mal die materiellen Dinge, weil also ich für meinen Teil, vielleicht bin ich da anders als ihr, weiß ich nicht, aber ich denke in erster Linie immer erstmal so, worauf möchte ich nicht verzichten, auf mein Haus, mein Auto oder was auch immer, meine Frau, so das, was ich sehe, was ich anfassen, was ich wertschätzen. Denk mal dran, so Du hättest kein Haus, du hättest kein Auto. Manch einer hat ja auch kein Auto, ist ja gut. Ja, aber was ist dir besonders wichtig? Worauf möchtest du niemals verzichten? Gottes Liebe, das ist super, genau. Aber das ist eine sehr fromme Antwort. Die ist gut, keine Frage. Und es ist schön, wenn das Erste ist, was dir einfällt. Aber lass uns da mal ehrlich und aufrichtig sein. Ihr braucht keine frommen Antworten geben, sondern mal ganz wirklich nüchtern für dich selber. Du musst mir jetzt keine Antwort geben, bist mir auch keine Rechenschaft schuldig, sondern einfach mal so, worauf möchte ich nicht verzichten? Kann ich gut verstehen, ja, genau. Mein Beispiel, ein guter Freund von uns ist ein super Musiker, viel besser als ich. Der kann richtig klasse Gitarre spielen. Ich meine, der hatte auch schon Auftritte, Konzerte und so weiter. Und als der zum Glauben kam, hat er gedacht, das ist doch eine Gabe, mit der ich Gott richtig gut dienen kann. Er wird im Lobpreis spielen und dem Herrn richtig Ehre geben. Und das Erste, was der Herr von ihm verlangt hat, häng deine Gitarre an den Nagel. Und das ist ihm richtig schwer gefallen. Das könnt ihr glauben, wenn du so richtig ein Musiker bist, das ist dir im Blut und dann die Gitarre weghängen. Und er hat sich schwer damit getan, aber er hat es getan. Und nach einigen Monaten, ich kann den Zeitraum nicht mehr genau sagen, aber es waren nicht Jahre, nach einigen Monaten hat er gesagt, so jetzt darfst du dir die Gitarre wieder nehmen und spielen. Und er hat überhaupt nicht mehr daran gedacht, das war für ihn gegessen, der Herr hat das gesagt und ich mache das. Er musste erst mal loslassen, seinen Schatz. Warum? Weil dieser Schatz im Wege stand. Der stand Gott im Wege. Und deswegen musste er ihn erst loslassen. Und als er ihn dann losgelassen hatte, Gott an erste Stelle gestellt hatte, da durfte er ihn wieder nehmen. Aber dann war das nicht mehr der Schatz, der ihm am allerwichtigsten war, sondern er hat ihn genutzt. Das war immer noch ein Schatz, seine Begabung, gar keine Frage. Und er hat Gott wirklich damit gedient, aber er hat sie auf Gott ausgerichtet und hat Gott Danke gesagt. Darauf kam es an. So, und was Jesus hier sagt, so die Schätze, die wir sehen, die wir anfassen können, mit denen wir leben, die uns wertvoll und wichtig sind, können wir nicht behalten. Die können uns geklaut werden, die können kaputt gehen, die können sonst irgendwas. Die können wir nicht festhalten. Und er sagt, wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Denk mal drüber nach, was sind Schätze im Himmel, die du immer behalten kannst? Die dir nicht verloren gehen. Ich lese mal weiter. Es hat einen Grund, warum Jesus hier sagt, warum wir die Schätze im Himmel sammeln sollen. Vers 21, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Da werden wir dran hängen. Das werden wir versuchen festzuhalten und nicht loslassen wollen. Das können auch Kinder sein. Wenn du an Kindern klammerst, das tut den Kindern nicht gut und dir auch nicht. Trotzdem dürfen wir sie lieb haben, gar keine Frage. Und ich möchte meine Kinder auch niemals loswerden, Eva, gar keine Frage. Aber dran klammern und sagen so, ja, ich will nicht, dass du weggehst. Ich will nicht, dass du aus dem Haus gehst. Und ich will, was du tust. Du sollst das tun, was ich will. So, das meinte ich damit. Das tut nicht gut. Wir dürfen sie loslassen und sagen, so, das ist euer Leben. Ich habe euch lieb und wenn du mich fragst, kann ich dir gerne Rat geben, aber das ist euer Leben und du musst dieses Leben leben. Wir bleiben in einer guten Beziehung. So, bei materiellen Dingen, würdest du auf dein Handy verzichten wollen? Endlich mal Ruhe, ja. Es gibt auch übrigens ein Fasten, tatsächlich, wo man alle elektronischen Geräte weglegt. Das wird dem einen oder anderen durchaus schwerfallen, mir wahrscheinlich auch. Ich habe mich sehr daran gewöhnt. Ja. Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. So, wenn Gott nicht der Schatz ist und wir uns an materielle Dinge hängen oder auch an andere Dinge, dann steht Gott nicht an erster Stelle. Und das ist der Punkt, wo Jesus hier drauf eingeht, wo er den Punkt setzt und sagt, das geht nicht. Das ist falsch, das geht in die verkehrte Richtung. Es hat was mit den Augen zu tun. Was hat das mit den Augen zu tun? In Vers 22, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Und wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Aber wenn dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Wenn das Auge lauter ist eigentlich ein Ausdruck, den wir heute nicht mehr so sehr gebrauchen. Wenn dein Auge gut ist, im Grunde ergibt sich das aus dem Nächsten, wenn dein Auge verdorben ist. Ja? Also wenn du, so, das ist der Gegensatz. So, lauter heißt gut. So, was hat jetzt das miteinander zu tun? Mit den Schätzen und mit deinem Herzen? Was hat das mit den Augen zu tun? Du guckst auf das, was du gerne hast. Und das, was du am meisten anblickst, da wird dein Herz von ergriffen. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir brauchen mal irgendwann demnächst mal ein neues Auto. Im Moment läuft das noch gut, keine Frage, aber wir gucken schon mal. So, und wenn du ein bestimmtes Modell jetzt ausgeguckt hast und sagst, so, das möchte ich gerne haben. Und du guckst dir jeden Prospekt und irgendwo ein Bild oder irgendwas guckst du dir an. Und dann siehst du ein Modell da irgendwo fahren, genauso eins, wie du haben willst, und du läufst rum und guckst rein. Und ja, vielleicht hat da jemand so ein Ding und du sagst, darf ich das mal fahren? Das heißt, du guckst. Was passiert mit deinem Herzen? Du willst das unbedingt haben. Das nimmt einen Teil von deinem Herzen ein. So, ein Auto ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Ja, ist meine Meinung. Mag jeder sein, nur eine Meinung zu haben. Aber es gibt auch Dinge, die wir nicht angucken sollen und nicht angucken sollten. Das macht was mit uns, wenn wir da hingucken. So, warum gucken wir da hin? Weil unsere Seele uns dazu treibt, uns antreibt, uns Anreiz gibt, ja, und sagt so, das, guck da hin, das ist schön. Ja, das möchte ich gerne haben. Ist grundsätzlich auch nichts unbedingt Falsches. Wir dürfen uns auch was Gutes tun und auch was Schönes angucken. Aber es gibt auch Dinge, die wir nicht angucken sollen. Fremde Frauen zum Beispiel, fremde Autos, fremde Häuser. Man kann neidisch werden. Versteht ihr? Und dann ist das Auge verdorben. Wer regiert dein Auge? Wer entscheidet, wo du hinguckst? Wir haben eine Seele, die da sehr aktiv ist und die uns leitet, irgendwo hinzugucken. Wir haben auch einen Geist. Und der Geist ist von Gott. Wenn wir wiedergeboren sind, ist dieser Geist lebendig und der Geist Gottes spricht zu diesem Geist und sagt, was gut ist und was falsch. Er sagt manchmal auch, guck da weg. Guck da nicht hin. Das verleitet dich zur Sünde. Ein verdorbenes, das ist das, was hier mit verdorbenem Auge gemeint ist, nach einer Richtung zu gucken, die, wo dein Herz von eingenommen wird und wo du zur Sünde geführt wirst. Das meint das. So, und dein Geist wird dich davor warnen und sagen, nein, guck da nicht hin. Aber wer entscheidet das, der Geist oder die Seele? Nee, du. Der Geist sagt dir, rät dir, was du tun sollst. Und deine Seele, die versucht dich zu überreden, was du tun sollst. Aber du bist derjenige, der entscheidet. Und wenn dein Geist schwach ist, dann wird deine Seele stark genug sein und wird dich in eine Richtung lenken, die nicht unbedingt gut ist. Aber wenn dein Geist stark ist, wenn du gefastet hast und dem Herrn ganz nahe bist, dann wird dein Geist stark sein in dir und du hast die Kraft, dich für den Geist zu entscheiden. Ich sage dir, der Freund, von dem ich gesprochen habe mit der Gitarre, seine Seele hat geschrien und er hat seine Gitarre gesehen, wie sie da am Nagel hing. Was hat denn die Seele gesagt? Das ist dein Schatz. Du kannst doch darauf nicht verzichten, du kannst doch deine Begabung nicht wegwerfen. Und das hat ihm in den Fingern gejuckt, wenn er da hingeguckt hat, ganz sicher. Und wenn du da immer weiter und immer wieder hinguckst, was passiert dann? Du greifst dir die Gitarre und spielst dann. Weil das ist in dir. Nein, in der Zeit, wo Gott sagt, häng die Gitarre an den Nagel, war das einzig Richtige, die Gitarre nicht anzugucken und sich nicht davon verleiten zu lassen, sondern sich auf den Herrn zu konzentrieren. Herr, was hast du denn sonst mit mir vor? Was willst du denn tun mit mir? Ja, was soll ich für dich tun? Und wenn die Gitarre dann mal wieder in den Blick kam, nein, dann muss ich mich wirklich disziplinieren und sagen, nicht die Gitarre angucken, nein. Dann gehe ich ins Gebet oder nehme die Bibel und sage, so Herr, was hast du vor? Versteht ihr? Ich entscheide. Der Geist gibt mir Rat und meine Seele versucht mich zu überreden. Aber ich bin derjenige, der entscheidet, wo meine Augen hingucken. Und lass unsere Augen nicht Finsternis sein, weil das macht was mit unserem Herzen, da wo wir hingucken, womit wir uns beschäftigen. Wir können uns ja mal überlegen, wo gucken wir denn viel hin? Was beeinflusst uns? Wovon lassen wir uns beeinflussen? Ich denke zum Beispiel auch ans Fernsehen. Muss ich mir selber an die Nase fassen. Wie viel Müll wird da gezeigt? Wie viel nehmen wir da auf und was uns beeinflusst? Und da müssen wir entscheiden, was wir gucken und was wir nicht gucken. Es geht weiter in Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder aber er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist auch so ein altertümlicher Ausdruck, der heute nicht mehr geläufig ist. Mammon meint Besitz. Besitz muss nicht unbedingt wertvoll sein, sondern einfach nur Besitz. Auch arme Leute haben Besitz. Und manche Leute, auch arme Leute, die nicht viel haben, die hängen an dem, was sie haben. So, Mammon meint Besitz. Und Jesus drückt das hier in diesem Vers so deutlich aus, woran hängt dein Herz? Wenn dein Herz am Mammon hängt, also an deinem Besitz, egal was es ist, wie groß oder wie klein es ist, dann hängt es nicht am Herrn. Und du kannst nicht beiden gleichzeitig dienen. Es gibt keine Kompromisse, es gibt keinen dazwischen. Ich mache das und das. So, das funktioniert nicht. Entweder da oder da. Entweder dem Herrn ganz und dann ist das andere zweitrangig. Oder aber du entscheidest dich für den Besitz. Und manchmal fordert der Herr tatsächlich von uns, Dinge aufzugeben und zu sagen, so gib sie mir. Nicht um uns zu berauben, sondern um uns zu beschenken, damit wir ihm den ersten Platz geben, weil dann wird unser Leben wirklich zufrieden sein. Wir denken manches Mal, unser Besitz macht uns zufrieden, gibt uns Sicherheit, gibt uns Freude im Leben, gibt uns Erfüllung im Leben. Aber letztendlich ist es der Herr, der das gibt und nicht der Besitz. Und genau darauf will Jesus hinaus. Nicht, dass wir alles weggeben, dass wir arm werden, darum geht es überhaupt gar nicht. Aber das, woran wir hängen, wo unser Herz dran hängt, dass wir das an die zweite Stelle setzen. Wir versuchen unser Leben ja irgendwo in den Griff zu kriegen und auch zu leben. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Deswegen habe ich zu Anfang gesagt, das ist so ein Punkt, der uns nicht unbedingt gefällt. Wenn es ans Geld geht, wenn es ans Besitz geht, dann werden wir komisch. Dann werden auch Christen komisch, habe ich immer wieder gemerkt. Wenn es um Geld geht, werden Christen komisch. Nicht alle, aber naja. Jesus geht weiter. Jetzt lese ich mal eine längere Passage, 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und sie ernten nicht. Und sie sammeln auch nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und sie spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Und womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch all dies hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Das ist eine Herausforderung, oder? Zu sagen, Herr, du versorgst mich mit allem, was ich brauche. Ich brauche nicht für irgendetwas zu sorgen, mir Sorgen zu machen um meine Versorgung. Kriegen wir das hin? Ich sage mal ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich ein Haus habe, eine gute Heizung habe, eine neue, dass ich weiß, wir haben damals das Haus umgebaut, dass es auch behindertengerecht ist, wir werden nicht jünger. Ich bin froh, dass wir das alles haben. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Und ich weiß, dass ich eine Rente kriege, weiß noch nicht genau wie viel, habe ich noch nicht beantragt, aber kommt ja demnächst. Ich habe manche Versicherungen, aber wie viel Sicherheit gibt mir das? Wir haben einen Gefrierschrank, der ist relativ neu, da ist auch noch einiges drin, also auch für ein paar Wochen kommen wir mit Essen aus. Wie viel Sicherheit gibt mir das denn? Worauf verlasse ich mich? Was ist meine Sicherheit? Und ganz ehrlich, wenn ich so auf den ersten Blick denke, vieles von dem, was ich gerade genannt habe, gibt mir Sicherheit. Ich weiß, wo wir nachher hinfahren können, weil wir ein Zuhause haben. Das gibt eine Sicherheit. Wenn ich nicht wüsste, wo wir dann bleiben heute Nachmittag, was wir zu essen haben, wäre schon schlecht. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Worauf verlasse ich mich? Ist das meine Sicherheit, die mir wirklich Sicherheit gibt? Ich weiß, dass ein Tag kommen wird, wo mir das alles nichts mehr nützt. Wo ich all das verliere, worauf ich mich verlassen habe. All die Versicherungen werden wertlos. All die Vorräte kann ich nicht mehr gebrauchen. Mein Haus bin ich los. Wenn ich sterbe. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich kann nichts von dem mitnehmen, was ich habe. Und wo ist dann meine Sicherheit? Was habe ich dann? Dann nützen mir nur noch die Schätze im Himmel was. Und jetzt kommen wir zu der Frage, was sind denn die Schätze im Himmel? Ich habe das vorhin so ein bisschen übergangen, ne? Ich habe euch die Frage gestellt und dann bin ich weitergegangen. Was sind denn die Schätze im Himmel? Was habe ich denn dann noch? Das ist das, was Jesus sagt. Trachte zuerst nach meinem Reich. Wenn wir für Gott da sind und wir müssen keine riesengroßen Paläste bauen oder wer weiß was tun oder berühmt werden. Das ist nicht jedem gegeben. Wir sollen das tun, was der Herr uns gibt. Und dann sammeln wir Schätze im Himmel. Ich kann nicht sagen, wie viele Schätze da oben sind. Ich rechne das auch nicht. Das rechnet der Herr. Aber was sagt er immer wieder? Das ist ja nicht nur bei diesem Text. Er guckt ins Verborgene und er belohnt dich. Er weiß, was du getan hast. Auch wenn es im Geheimen ist. Wenn du im Geheimen gefastet hast und gebetet hast, Dinge durchgebetet hast, wo kein Mensch was von mitgekriegt hat, wo du immer wieder dran warst, das muss keiner wissen. Der Herr hört das. Und das sind Schätze, die du im Himmel sammelst. Wie viele Leute haben sich bekehrt, weil Mütter oder Väter gebetet haben, jahrelang. Und manchmal haben sie es nicht mal mitgekriegt. Manchmal sind die Kinder erst viel später zum Glauben gekommen, aber das sind Schätze im Himmel. Wie vielen hast du das Evangelium schon weitergegeben? Und du weißt nicht, was raus geworden ist, weil du hast sie nie gekannt. Und du hast sie nachher nicht mehr getroffen. Aber du hast einen Samen gelegt. Und wenn der aufgeht, du wirst ihn wieder treffen. Schätze im Himmel. Das sind nicht nur Menschen, die im Himmel da sind, sondern auch Dinge, die du tust für den Herrn. Ich bin sicher, auch die Gitarre, die monatelang am Haken hing, diese Hingabe bringt Schätze im Himmel. Der Herr zählt. Und der Herr weiß, was wir brauchen. Und ich glaube, da muss wirklich in uns, also ich merke das jedenfalls in mir muss ein Umdenken passieren. An der Stelle, dass der Herr mein Versorger ist, dass er der Allerwichtigste ist, dass ich mich nicht auf irgendwas Materielles verlassen kann. Dann fällt uns übrigens auch das Zehnten geben und Opfer geben viel, viel leichter, weil das ist nicht unsere Sicherheit. Und der Herr weiß, was wir geben. Aber manchmal hängen wir daran. Gib mir ja nicht anders. Worauf guckst du? Was kannst du dir alles leisten? Was möchtest du dir alles noch leisten? Und wenn du dann jetzt ordentlich in die Kollekte was reingibst, dann kannst du dir das nicht mehr leisten, weil du weniger hast. Ist das nicht manchmal so genau dieses Denken? Worauf guckst du? Was willst du? Wo ist dein Schatz? Und worauf will Jesus hier hinaus? Er möchte uns retten. Er möchte, dass der Herr unser Schatz ist. Dass wir sagen so, ich will dir vertrauen und ich will dir folgen. Du sollst an allererster Stelle in meinem Leben sein. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere kommt hinterher. Das heißt nicht, du darfst nicht genießen. Du darfst kein Haus, kein Auto, sonst was haben. Doch, das darfst du alles. Aber setz das Reich Gottes, setze seinen Willen an allererste Stelle. Sag so, Jesus, ich will dir folgen, wohin es auch geht. Und wenn du das tun willst, ich fordere dich heute Morgen einfach mal dazu auf. Wenn du das tun willst, dann triff heute Morgen eine Entscheidung. Wenn du noch ein bisschen Zeit brauchst, darfst du die Idee auch nehmen. Ihr habt, glaube ich, einen Zettel gesehen, ne, auf eurem Platz. Sonst sind noch ein paar da. Sind nicht alle Plätze besetzt, dann gibt es noch ein paar Zettel. Ich habe gedacht, dieses Thema ist so wichtig. Und wenn du nachher nach Hause gehst und es ist wieder vergessen, wäre das wirklich schade. Nicht wegen mir, weil ihr mir ja unbedingt zuhören musstet. Ich glaube, dass das eine Botschaft ist, die vom Herrn kommt und wo wir drüber nachdenken müssen. Ich glaube, dass wir in einem Land leben, wo wir zu leicht unser Herz an materielle Dinge hängen, den Schatz an der falschen Stelle positionieren. Deswegen habe ich euch hier ein paar Fragen, die ich auch gestellt habe, hier aufgeschrieben, damit ihr zu Hause drüber nachdenkt. Seid ehrlich dabei, euch selber belügen nützt nichts. Und wenn du merkst, das, was mir ganz besonders wichtig ist, das sind die falschen Dinge. Ein Punkt zum Beispiel, wofür bin ich Gott dankbar? Schreib das mal wirklich in der Reihenfolge auf, wie es dir kommt, wie du dran denkst. Da dürfen auch geistige Sachen bei sein. Aber wirklich so, wofür bist du Gott dankbar? Wenn du so morgens aufstehst und sagst so, ich möchte dem Herrn danken, und zählst mal auf, wofür du dankbar bist. Und wenn du feststellst, dass ein Großteil dieser Dinge materielle Dinge sind, dann wird es Zeit, Buße zu tun. Das ist ein guter Test, um festzustellen, wo hängt eigentlich mein Herz. Und das ist, wir dürfen uns schämen, deswegen keine Frage, aber wir müssen nicht, wer weiß, wie in Buße gehen. Buße ist gut, ja. Buße heißt nichts anderes als Umkehr. Und wir dürfen sagen, Herr, vergib mir. Ich will das loslassen, ich will dich an allererste Stelle setzen. Ich bin dankbar dafür, dass ich das habe, aber ich möchte mein Herz nicht daran hängen. So, darum geht es letztendlich. Und wenn wir das feststellen, dass wir an Dingen hängen, unser Herz dran hängt, dann lass uns beten und sagen so, Herr, das will ich nicht. Das hindert mich. Was kann tatsächlich passieren, dass es mich hindert, in den Himmel zu kommen? Wenn es zu sehr an manchen Dingen festhängt. Und das ist der Grund, warum der Herr das sagt. Ich will euch ein ewiges Leben geben. Ich will, dass ihr in Ewigkeit mit mir zusammen seid. Aber die Entscheidung wird hier getroffen und nicht erst am Ende. Die Entscheidung triffst du. Woran hängt dein Herz? Wem willst du dienen? Dem Mammon oder Gott? Und du darfst dich heute Morgen entscheiden. Und ich würde dich bitten, wenn du sagst, so, ich will Jesus gehören, ich will Jesus folgen und ich will ihn an erste Stelle setzen und ich will gerne mein Herz prüfen, ob das wirklich auch in meinem Herzen so ist, dann darfst du aufstehen. Und wer das noch nie gemacht hat, wer noch nie sein Leben Jesus gegeben hat und nicht weiß, wie das funktioniert, aber sagt so, ich empfinde, ich möchte das gerne machen, dann mach das und dann komm nachher auf uns zu und dann sprechen wir nochmal drüber, was das heißt, Jesus sein Leben zu geben. Da wollen wir dich gerne begleiten und unterstützen und dir erklären, warum, was du da getan hast. Willst du Jesus folgen? Dann darfst du. Du musst nicht. Du darfst selbst eine Entscheidung treffen. Steh auf, wenn du Jesus folgen willst. Gib ihm ein sichtbares Zeichen dafür. Ich will mein Herz ganz und gar dir übergeben. Du darfst das jetzt tun, wenn du das willst. Und dann würde ich gerne für all die beten, die aufgestanden sind. Herr, ich stelle mich dazu. Von einem Pastor könnte man das eigentlich erwarten, dass er dir dienen will. Und trotzdem, es ist immer wieder eine Entscheidung, Herr. Und ich will, dass du in meinem Leben an allererster Stelle stehst, Herr. Und ich bitte jetzt für uns, die wir stehen, Heiliger Geist, durchleuchte du unser Herz. Sprich du zu uns, wo etwas im Wege ist, wo wir Dinge loslassen müssen, weil sie nicht dir gehören, weil wir sie nicht an die zweite Stelle, sondern an die erste Stelle gestellt haben. Räum du auf, führe du uns, Herr. Und danke, dass du uns gebrauchen kannst, Herr. Danke, dass du gut für uns sorgst, Herr, dass wir keinen Mangel haben, Herr, werden, weil du gesagt hast, du bist unser Vater, unser Versorger. Du hast unser Leben in deiner Hand. Wir geben es in deine Hand und du lässt niemanden daran, der es aus deiner Hand reißen kann. Ich danke dir, Herr, dass wir unter deiner Herrschaft stehen, Herr, unter deiner Liebe, Herr, unter deiner Gnade, Herr. Und dass wir in dieser Gnade leben dürfen und uns freuen dürfen, Herr. Und unser Leben genießen dürfen, Herr. Denn du hältst uns nicht kurz, sondern du beschenkst uns reichlich. Danke dafür, Herr. Ich preise und ich rühme dich dafür, Herr. Amen. Amen. Amen.